Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Berlin, Hauptstadt der DDR, 30. August 1978, Kurzauskunft. Galonska Barbara, geboren in Stettin. Die Galonska ist ledig, hat ein Kind und ist vom Beruf Klinikkosmetikerin. Sie arbeitet in der Charité Berlin. Im Abendstudium qualifiziert sie sich als Bibliotheksfacharbeiter. Sie hat eine gute Arbeitsmoral. Sie ist eine parteilose Bürgerin, die in Gesprächen eine positive Einstellung zu unserer Gesellschaftsordnung zum Ausdruck bringt. Gesellschaftliche Aktivitäten sind jedoch nicht zu verzeichnen. Ihren Sohn Felix, 9 Jahre, erzieht sie im Sinne unseres Staates.
Das war ein Fernstudium und kein Abendstudium. Und außerdem war ich dann Diplom-Bibliothekarin und keine Facharbeiterin. Eine positive Einstellung, naja.
Im Hause ist sie als eine nette, anständige Bürgerin bekannt und besitzt einen guten Ruf. Die Galonska ist eine ansprechende Person, hat gute Umgangsformen und steht fest im täglichen Leben.
Naja, die Stasi weiß ja angeblich alles. Was soll das überhaupt heißen, eine anständige Bürgerin?
Jeder, der als Angestellter der Behörde für die Unterlagen der Stadtsicherheit in Rente geht, bekommt eine Urkunde. Man darf sich wünschen, ob man die von Frau Bürtler persönlich überreicht bekommen will. Ich habe gesagt, ich will kein Brimborium, die sollen die Urkunde doch einfach in die Post stecken. Süßer Sekt ist besser als gar keiner.
Die Geschichte einer anständigen Bürgerin von Marianne Wendt und Christian Schiller.
Werte Fluggäste, im Interesse des Schutzes Ihres Lebens und der Gesundheit.
Ich war kurz davor dienstlich nach Budapest geflogen und das war mein allererster Flug meines Lebens. Und ich war so begeistert von dem Flug. Man hat die Alpen gesehen wie eine Pastete durchgeschnitten, dass ich nach Hause kam und gesagt habe zu meinem Sohn, du musst unbedingt fliegen. Und weil er in diesem Jahr noch 9 Jahre alt war und den halben Preis bezahlt hat, haben wir das gleich in Angriff genommen.
Denn ich hatte Freunde in Danzig, die wollten wir besuchen. Währenddessen passierte ein paar Straßen weiter im Polizeipräsidium Keibelstraße etwas, das mein Leben komplett verändern würde. Und der Gesetze der DDR.
In der Nacht vom 11. zum 12.08.1978 wurde einer inoffiziellen Quelle der Kreisdienststelle Mitte bekannt, dass Ruske, Ingrid, Kellnerin, gemeinsam mit ihrer Tochter die DDR ungesetzlich verlassen will. Durch peripheren sowie direkten Einsatz der Quelle wurde weiter bekannt, dass die Ausschleusung über eine Schiffsfähre über die VR Polen erfolgen soll. Dazu hat sich der Westberliner Freund der Ruske, Fischer Horst, Elektromonteur, gefälschte Reisepässe beschafft. Zum Schmuggel der Pässe will sich der Westberliner Fischer mit dem Zug nach Gdansk begeben. Die Ruske hat während der Vorbereitung zur Ausschleusung engen Kontakt zu einem ihrer ehemaligen Arbeitskollegen, Tide Detlef Kellner.
Felix war das erste Mal im Ausland. Danzig war wunderbar. Die alten Häuser zwar etwas heruntergekommen, aber das fiel einem als Berliner ja nicht mehr auf. Wir wohnten bei Freunden mitten im Zentrum.
Mama, warum sind hier so viele Menschen in der Kirche?
Sch, nicht so laut. Die Menschen beten hier für sich und ihre Familien.
Ja, ich weiß, was beten ist. Aber Polen ist doch ein sozialistisches Land.
Aber deswegen kann man doch trotzdem beten. Oma war doch mit dir auch zu Weihnachten in der Kirche.
Aber das war doch nur wegen dem Weihnachtsmärchen.
Observationsbericht, 25.08.1978. Deckname Fähre. 6.08 Uhr verließ Fähre mit einem schwarzen Pudel das Berliner Wohnhaus. Vor dem Haus wartete ein PKW. Der Fahrer erhielt den Decknamen Lotse. Beide unterhielten sich kurz. Danach verließ Fähre den PKW und betrat 6.29 Uhr das Wohnhaus. Ihre Tochter erhält den Decknamen Paddel. 8.35 Uhr verließ Fähre mit Paddel und Pudel das Wohnhaus. Sie trugen mehrere Gepäckstücke bei sich, die sie in den PKW verstauten. Dann fuhren sie los.
Melden Sie sich, sobald der Fluchthelfer die Ruske und ihre Tochter zum Flughafen gebracht hat. Laut unserer Quelle reist er selbst mit dem Zug nach Dansk. Er glaubt, die gefälschten Pässe so leichter nach Polen schmuggeln zu können. Ich habe die Kontrollmaßnahmen an der Staatsgrenze Ost bereits eingeleitet.
Ich erhalte gerade eine Meldung von den polnischen Sicherheitsorganen. Ruskes Arbeitskollege Tide ist in Gdansk gesehen worden. Vermutlich plant er ebenfalls, sich ins kapitalistische Ausland abzusetzen.
Ja, wir haben dort sehr schöne Ferien verlebt und haben mitten im Zentrum gewohnt, an der dicken Marianska in Danzig. Das ist eine ganz dicke Kirche. Und den Abend, bevor wir wieder nach Hause fuhren, haben wir nochmal in Berlin angerufen bei unseren Freunden, die bei uns auch im Haus wohnten.
Die hatten auch Kinder, Zwillinge, die genauso alt wie Felix waren.
Hallo? Hörst du mich? Hallo? Krischi, ich bin's, Felix. Boah, wir sind total schnell nach oben geschossen. Richtig hoch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und als wir dann ganz oben in der Luft waren, haben wir sogar was zu essen bekommen.
Wenn ich als Alleinerziehende dienstlich unterwegs war, hat Felix immer bei ihnen gewohnt, sonst wäre das alles gar nicht gegangen. Die beiden Zwillinge waren wie Brüder für ihn.
Auf dem Rückflug darf ich ins Cockpit schauen. Da kann ich mich dann neben den Piloten setzen. Ich muss jetzt aufhören. Tschüss, Grischi, bis morgen.
Meldung von der Grenzübergangsstelle Frankfurt-Oder. Wir haben ihn.
Bitte melden Sie sich korrekt, Genosse Walter. Wir sind hier nicht bei den Beatniks.
Zu Befehl, Genosse Hauptmann. Horst Fischer, Bürger von Berlin-West, wurde heute gegen 2.30 Uhr sichergestellt. Die Festnahme erfolgte in der GÜST Frankfurt-Oder. Die Intensivkontrolle durch die Zollverwaltung der DDR gab, dass Fischer im Slip einen Westberliner Personalausweis, ausgestellt auf eine weibliche Person, versteckt hatte, der für die Ruske bestimmt war. In seinen Absätzen fanden sich gefälschte Visastempel für einen Grenzübertritt. Er wurde festgenommen und der Linie 9 überstellt.
Ohne Westpässe können die DDR-Bürger Tide, Ruske und Tochter nicht über die Grenze nach Westdeutschland. Sie haben einen Rückflugschein von Gdansk nach Berlin-Schönefeld für den 30.08.1978. Die Kontrollmaßnahmen sind eingeleitet. Die polnischen Sicherheitsorgane sind bereits verständigt.
Ich halte fest, Ruske und Tide sind bei der Einreise in die Deutsche Demokratische Republik sofort festzunehmen.
Unser Flug steht doch schon ganz oben. Wann dürfen wir endlich da durchgehen?
Gleich.
Du, ich muss mal.
Kannst du nicht warten, bis wir im Flieger sind?
Aber ich muss jetzt, sofort. Und ich will wieder ans Fenster. Glaubst du, ich darf schon beim Starten ins Cockpit?
Durch die Personenkontrolle waren wir schon durch. Aber wir durften nicht einsteigen, irgendjemand fehlte noch. Sonst ging es im Sozialismus immer nach Regeln und wer sich nicht danach richtete, hatte eben Pech. Aber ausgerechnet dieses Mal waren sie großzügig. Endlich kamen drei Leute in die Abflughalle gestürmt. Ein Mann, eine Frau und ein Kind.
Wie konnte so etwas nur passieren?
Ich war eigentlich gar nicht zuständig. 10 Minuten vor dem Abflug rief mich der Schichtleiter an und beauftragte mich, eine persönliche Durchsuchung von 2 weiblichen Personen durchzuführen. Das Ergebnis bei der erwachsenen Frau war negativ. In den Hosentaschen des Mädchens fand ich eine Spielzeugpistole für Zündplättchen. Dieses Spielzeug ließ ich dem Kind.
Sie haben dem Mädchen eine Pistole ausgehändigt.
Es war keine Pistole. Es war ein Spielzeug. Ich weiß doch, was eine echte Waffe ist. Das Mädchen sagte auf Deutsch, ich zeige, wie man damit spielt. Aber ich wollte nicht, dass sie mir das Spielzeug demonstriert. Wir hatten doch schon Verspätung. So, das war alles, was ich sagen kann.
Was alles ist, das entscheiden nicht Sie.
Wie meinen Sie das? Ich merke mir immer alles ganz genau. Das Mädchen hatte Jeanshosen an, sie trug Adidas-Schuhe und lange Socken. Ich vergesse nichts.
Sie bleiben also bei Ihrer Aussage?
Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Ich arbeite beim Zoll seit 1958. Ich habe nie etwas Falsches gemacht. Sie werden mich doch nicht melden.
Für jemanden, der gerade eine internationale Krise ausgelöst hat, sind Sie äußerst uneinsichtig.
Damals in der DDR durften die Leute, die Kind hatten, zuerst einsteigen. Und deswegen haben mein Sohn und ich auch ganz vorne gesessen. Das war ein russisches Flugzeug, wo vorne so zwei Tische waren, wo man sich gegenüber saß, wo Leute dann auch irgendwelche Besprechungen noch durchführen können.
Wieso darf ich nicht ins Cockpit, Mama? Die hat mir das doch versprochen, die Stewardess.
Ja, aber du siehst doch, dass es jetzt eine andere ist und die findet das eben keine so tolle Idee. Vielleicht muss sie dem Piloten helfen und hat einfach keine Zeit.
Ich will aber. Die ist gemein, die blöde Kuh.
Als es hieß, wir überfliegen die DDR, ging ein Mann durch das Flugzeug. Der hatte so ein khakifarbenes Hemd an und auch so eine khakifarbene Hose. Und ich dachte, der gehört zu dem Flugpersonal, weil die Polen auch alle solche ähnliche Kleidung anhatten. Aber als er dann hinter dem Vorhang verschwunden war, hörte man eben Disput davon und dann hörte man auch Hände hoch und dann klatschte irgendwas. Und mein Sohn kriegte Augen wie Wagenräder und sagte immer, Mami, was ist passiert und so. Und ich habe selber irgendwie total Schiss gehabt, was da los ist, aber habe gesagt, ach, ist nichts. Weiß ich auch nicht, aber ist alles in Ordnung und so.
Lot 165, we have Subice, maintaining 3650 meter.
Roger, Lot 165.
And proceeding Fürstenwalde.
Yes, that is correct, report Fürstenwalde.
Will do.
Ich arbeite bei der polnischen Fluggesellschaft LOT als Stewardess. Am 30. August 1978 flogen wir von Warschau über Gdańsk nach Berlin. Der Flug verlief zunächst ohne Zwischenfälle. Ich hielt mich zusammen mit einem weiteren Steward in der Bordküche auf. Da zog mich plötzlich jemand an den Haaren. Als nächstes wurde ich mit Gewalt auf den Boden gestoßen. Ich spürte starken Druck im Genick durch einen harten Gegenstand. All das verlief wortlos. Kurz darauf hörte ich die Stimme des Angreifers. Wylądować w Berlinie, Tempelhof! Er forderte auf Polnisch, dass das Flugzeug in West-Berlin landen sollte.
Schönefeld, Lot, we are under terror now. Hijacker on board.
Say again.
Under terror, hijacker on board.
Roger.
One passenger on board with a gun to our stewardess wants to fly to West Berlin. This is Lot.
Roger, Lot 165.
Der Angreifer drohte dem Steward, mich zu erschießen. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er den Flughafen in West Berlin kenne.
Schönefeld, Lot 165.
Go ahead, 165.
I have no documentation for Tempelhof Aerodrome. And give me please form E-Radar Victory.
Stand by, Lord 165. Stand by, I call back.
Die Brutalität des Angreifers, der unter Alkoholeinfluss stand, seine Drohung, mich zu töten, sowie die konkrete Bedrohung für die Passagiere, bewirkten, dass der Kapitän auf die Forderungen einging.
Schönefeld, Lot 165. When you expect our clearance for Tempelhof?
Stand by, one. Stand by.
Roger. But our hijacker not stand by.
Ich bin überzeugt, die Stewardess lügt. Was meinen Sie, Genosse Walter?
Ja, bestimmt. Das glaube ich auch.
Den Polen war doch egal, ob sie im Westen landen oder nicht. Vielleicht haben sie sogar auf eine Belohnung vom Klassenfeind spekuliert.
Äußerst scharfsinnig, Genosse Michel.
Der polnische Bordchef und der Pilot betonen, dass das Gesicht des Terroristen schweißbedeckt war und dass er sehr nervös wirkte. Sie erinnerten sich beide aber erst auf Nachfrage, dass der Terrorist jetzt kommt, es mir auf gar nichts mehr anschrie. Das ist doch alles abgesprochen. Die wollen uns vormachen, sie könnten ein Spielzeug nicht von einer echten Pistole unterscheiden.
Wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Berlin. Im Landeanflug auf Berlin. Berlin.
Na endlich.
Bitte schließen Sie nun Ihre Gurte. Schalten Sie alle
wir
elektronischen
haben schon eine
Geräte
halbe Stunde
auf
Verspätung.
Und stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht.
Schade, dass der Flug gleich vorbei ist.
Hoffentlich geht alles gut.
Was soll denn gut gehen, Mama? Du hast doch gesagt, bei der Landung kann nichts passieren. Schau mal, wir fliegen direkt über den Häusern entlang.
Wieso sind da Häuser?
Sieht das nicht merkwürdig aus?
Wo sind wir?
Ich verstehe das nicht.
Das ist doch nicht Schönefeld da unten. Das sieht alles ganz anders aus.
Beruhigen Sie sich. Wir landen natürlich in Schönefeld. Wo sollen wir denn sonst landen?
Junger Mann, Ich bin in Berlin geboren. Ich kenne mich hier aus.
Ja, selbstverständlich.
Die Dame hat recht, das ist nicht Schönefeld.
Aber wieso?
Ich verlange Aufklärung. Was geht hier vor sich?
Vielleicht leiten Sie uns nach Leipzig um?
Gerade dann muss man uns informieren.
Wegen schlechtem Wetter.
Ich werde erwartet. Und außerdem ist das auch nicht Leipzig.
Wir waren irgendwie direkt in Berlin. Und dann haben wir plötzlich gelesen, Tempelhof.
Unser Flugzeug wurde sofort umstellt. Die amerikanischen Soldaten forderten den Entführer auf, die Waffe auf die Piste zu werfen und die Hände über den Kopf zu heben. Das tat der Entführer. Ein amerikanischer Offizier hob die Waffe auf. Dann hörte ich rufen, it's a toy gun, it's just a toy.
Ich guckte aus dem Fenster und sah dann amerikanische Militärpolizei, kam in Jeeps da angekurft mit diesen Uniformen, die man so manchmal im Fernsehen gesehen hat, mit der weißen Schärpe und dem weißen Helm. Und
der Entführer baute sich vor den restlichen Passagieren auf und verkündete stolz, sie seien in West-Berlin. Alle DDR-Bürger könnten mit ihm kommen und im Westen bleiben. Zu dritt kletterten er, die Frau und das Mädchen, die angelehnte Feuerleiter runter.
So kämpft jeder um sein kleines Stückchen Glück, wie auch immer das aussehen mag. Und manchmal auch gehen manche dabei über Leichen, ist ihnen egal, was alle anderen denn denken und fühlen und was aus ihnen wird.
Der Entführer wurde von den amerikanischen Soldaten freundlich empfangen. Kurz darauf stiegen noch 6 Passagiere aus dem Flugzeug in einen Jeep, der auf dem Rollfeld wartete. Dann passierte lange nichts mehr.
In meinem Kopf hat es natürlich total gearbeitet. Steige ich aus, steige ich nicht aus? Ich konnte nicht in dem Moment. Ich konnte dann nur immer an dieses Märchen Rotkäppchen und der Wolf denken. Mein Bauch war wie voller Wackersteine und ich konnte nicht aufstehen. Ich war irgendwie wie gelähmt und ich konnte auch nicht denken irgendwie. Es war ganz komisch.
Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Die an Bord anwesenden Kinder quengelten. Ein kleiner Junge machte mich fast wahnsinnig. Er wollte unbedingt zu dem Piloten ins Cockpit. Ich war froh, als endlich die Meldung kam, dass wir die restlichen Passagiere aussteigen lassen durften.
Diese Entführung kam auch irgendwie zum totalen falschen Zeitpunkt.
Ich hielt Felix fest an der Hand und schaute mich vorsichtig um. Verängstigt trotteten alle hinter einem amerikanischen Offizier her. Die meisten Passagiere schauten auf den Boden und warfen sich kurze, misstrauische Blicke zu, um zu beobachten, wie die anderen sich verhielten. Bloß nichts falsch machen. Am Eingang zum Flughafengebäude blieb der Offizier stehen.
Willkommen to Berlin. Hallo. Kommen Sie her. Follow me. Ja, willkommen in Berlin. Sie kommen mit mir mit.
Entschuldigung, excuse me. Wer ist Telefon? Kann ich hier telefonieren?
Just one second.
Ich meine, es ist very dringend.
Sie kommen alle mit
Dann
mir
kamen
mit.
Wir eben in dieses Flughafenrestaurant.
Ja,
und
hier,
da
bitte.
Guckten uns auch alle an, so wie Tiere ja. Im Zoo. Und sagten dann auch, alles ist für Sie da. Sie dürfen sich bedienen. Es ist alles für Sie und so.
Hallo? Tinker, ach, hallo, ja. Nee, warte, nicht auflegen, bitte, hier ist Onkel Thomas. Onkel Thomas. Ja, gibst du mir mal schnell den Papa?
Ein Kellner ging mit einer Kühlbox zwischen uns Passagieren hin und her, um Schnaps, Kaffee, ja, Obst Papa, und Schokolade genau, zu verteilen. Papa. Ich nahm nichts.
Oder die Mama, deine Mama ist doch bestimmt da, oder Tinker?
Die Passagiere bedienten sich ungeniert. Und steckten alles Übrige in ihre Hosen und Handtaschen.
Nee, versteh mal, also ich bin hier bei euch im Westen, am Flughafen. Ja, genau, Flughafen. Ja.
Ich saß regungslos neben Felix und beobachtete den jungen Mann, der am Münztelefon stand.
Pass mal auf, also du musst jetzt mal was aufschreiben. Du musst jetzt mal einen Zettel nehmen und einen Stift und was aufschreiben. Nein, das machst du bitte jetzt sofort! Mann, oh Gott, nicht weinen. Nein, Tinker, warte mal, nicht weinen. Alles klar, ist kein Problem. Wenn du das nicht kannst, dann... Pass auf, ich rufe einfach später nochmal.
Mir war auch ganz schlecht. Ich bin auch aufs Klo gegangen und habe mich übergeben und so, weil ich weiß nicht, ich fand das alles ganz fürchterlich. Ich habe gesessen, ich konnte mich nicht bewegen. Also ich habe irgendwie nicht gesprochen. Weil in meinem Kopf hat es auch nur gerattert.
Ein Flugzeug der Luftverkehrsgesellschaft LOT ist heute auf der Route Gdansk-Berlin, Hauptstadt der DDR, entführt worden. Es ist auf dem Flughafen Tempelhof in West-Berlin.
Besorgen Sie mir die Passagierliste. Schnellstens.
Zu Befehl, Genosse Michel.
Wir hätten die Russen noch in Polen festnehmen müssen. Na los, bewegen Sie sich, Walter.
Die sich zum Flughafengelände begeben wollten, wurde jede
Wir würden eine Nachrichtensperre verhängen. Verweigert. Sofort.
Das Genosse Michel, ich glaube kaum, dass die West-Berliner Journalie sich diesen Braten entgehen lässt.
Das ist ein eindeutiger Terrorakt. Wir werden die Auslieferung fordern. Die da drüben haben alle das neue Antiterrorgesetz unterschrieben. Der Genosse Honecker hat es genauso ratifiziert wie die Herren aus Amerika. Der Bundestag hat es erst im Februar beschlossen. Aber für einen Republikflüchtling soll es natürlich nicht gelten. Es gibt eine internationale Krise. Oder ich bin meinen Posten los.
Darf ich ein paar Strohhalme mitnehmen? Die haben alle einen so tollen Knick.
Lass mich die Cola auch mal probieren. Was für eine süße Brühe.
Sie sollten das Ihrem Sohn verbieten, statt ihm ein schlechtes Vorbild zu sein. Das machen die doch mit Absicht, um schon unsere Kinder zu verführen. Zuerst sehen sie Westpropaganda, dann widersprechen sie dem Lehrer, stehlen Volkseigentum und am Ende entführen sie dann Flugzeuge.
Mein Sohn ist erst 9.
Wehret den Anfängen. Sie werden schon sehen.
Sehr verehrte Damen und Herren, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, liebe Freunde.
Mama, am liebsten würde ich nur noch Cola trinken.
Psst, Felix, sei mal
kurz still, das ist wichtig. Ich freue mich, Ihnen zusichern zu können, dass alle hier, Sie alle, die so unverhofft und unverschuldet in diese außergewöhnliche Situation gekommen sind, selbstverständlich hier in West-Berlin bleiben dürfen. Wir werden jetzt noch individuelle Befragungen über die Vorgänge im Flugzeug durchführen.
Den ganzen Tag lang? Von morgens bis abends?
Sei still, Felix.
Wer nicht im Westen bleiben will, wird im Anschluss sofort wieder nach Ost-Berlin zurückgebracht werden. Wir beginnen alphabetisch. Herr Beckmann kommt dann bitte mit mir.
Ja, hier, das bin ich. Ich komme. Oh Mann, danke.
Willkommen in die Freiheit.
Danke für alles. Thank you. Ich meine, oh Mann, klasse. Thank you so much.
Helmut Fleischer ist nochmal in der Leitung auf dem Flughafen Tempelhof und inzwischen sind einige Einzelheiten mehr bekannt geworden über den Hergang der Flugzeugentführung einer polnischen Verkehrsmaschine, die nun auf dem militärischen Teil in Tempelhof steht. Anscheinend, Helmut Fleischer, ich weiß nicht, ob das Ihnen auch bekannt geworden ist, es ist also ein Ehepaar aus der DDR, die diese Maschine entführt hat. Stimmt das?
Ob Felix im Westen wohl in der Schule mitkommen würde? Eigentlich war ich doch immer eine Abenteurerin. Nochmal ganz neu anfangen, wäre schon irgendwie. Ich hab ja niemanden im Westen. Unsinn. Alles hinschmeißen. Felix war immer ein guter Schüler. Ist das wert? Der wird schon durchkommen. Und die Meißner Mokkatassen von Oma. Papa sind Rentner. Wer die dann wohl bekommt? Die könnten uns dann ganz oft besuchen. Ich habe ja die Kohlen für den nächsten Winter schon. Das Geschenk für Mamas Geburtstag liegt schon auf der Anrichte. Vielleicht hätte die Wohnung im Westen sogar Heizung. Hoffentlich findet sie das. Ob die Stasi dann in meine Wohnung kommt? Da hängen meine BHs noch im Flur zum Trocknen. Die stecken dann bestimmt das Päckchen Westkaffee ein. Mein blaues Fahrrad steht noch bei Moni im Keller. Das Beweismittel. Das kann die dann ja gleich behalten. Und den hässlichen Grill hätte ich von Frank sowieso nie wieder bekommen. Das ist eine Herausforderung des Schicksals, eine Prüfung. Ich muss nur die richtige Entscheidung treffen, sonst nichts. Wird sich schon irgendwie finden. Ich habe doch immer alles geschafft. Aber vielleicht kriegt mein Bruder Probleme, wenn ich im Westen bleibe. Und als alleinerziehende Mutter? Bei uns hat man ja eine ganze Menge Horrorgeschichten gehört. Ob ich es schaffen würde? Allein im Westen und mit Kind?
Steht die Maschine noch auf dem Fluggefeld in Tempelhof?
Ja, die Maschine steht noch und man kann nicht sagen, wann sie wegfliegt.
Aua, lass los, Mama!
Während der Rede des amerikanischen Offiziers hatte ich Felix immer fester an mich gedrückt. Ich habe mich gequält. Total gequält. Ich habe gedacht, du musst das jetzt machen.
Weil ich an sowas glaube wie Schicksal oder so, weil ich dachte, das ist Wahnsinn. Du bist in diesem Flugzeug, das ist ja wie eine Herausforderung des Schicksals und diese Gelegenheit hat man nie wieder. Ich hatte vorher nicht die Absicht, nach dem Westen zu gehen. Zu der Zeit war für mich eigentlich die Welt noch ganz in Ordnung.
Sie müssen keine Angst haben. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Das ist Frau Schröder. Die wird mitschreiben, über das, was wir uns unterhalten.
Genosse Walter, veranlassen Sie eine Überprüfung aller Passagiere. Wer hat wie, wo, wann Kontakt zu den Entführern gehabt? Wer wusste von dem Plan? Wer hätte davon profitieren können? Graben Sie, Walter. Graben Sie alles um, was Sie finden können. Und ich rate Ihnen eins. Finden Sie etwas.
Sie müssen nicht in die DDR zurückkehren. Bleiben Sie hier, bei uns. Wir bieten Ihnen die Freiheit. Und wir versprechen Ihnen, wir werden Sie unterstützen.
Wie viele von uns bleiben hier?
Das darf ich Ihnen nicht sagen. Aber hier sind Sie sicher. Wir kümmern uns um Sie und Ihren Sohn.
Ich war irgendwie, kann ich nicht sagen, ich war total zu. Ich habe wirklich nur das Notwendigste geantwortet und gemacht. War totales Schneegestöber und Chaos in meinem Kopf.
Als Mutter wollen Sie doch Ihrem Sohn eine Zukunft bieten. Überlegen Sie sich Ihre Entscheidung gut. Ja, hier gibt es alles für Menschen, die bereit sind zu arbeiten. In der Bundesrepublik zählt jeder Einzelne. Und hier können Sie leben.
Auch bei uns leben Menschen.
Ich ertappte mich dabei, wie ich begann, meinen Staat zu verteidigen.
Also, wollen Sie wieder in die DDR zurückkehren?
Ja.
Und Sie sind sich der Tragweite Ihrer Entscheidung bewusst. In der Bundesrepublik wird Ihnen niemand vorschreiben, was Sie tun sollen. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen.
Halten Sie uns für Schafe, die sich einsperren lassen. Wir leben nicht hinter dem Mond.
Wollen Sie wirklich zurück?
Habe ich doch gerade gesagt, ja. Darf ich jetzt gehen?
Ich sagte mir, scheiß auf den goldenen Westen. Ich weiß, wie es ist, neu anzufangen. 75 bin ich geschieden worden. Ich habe diese Scheidung gewollt und ich habe beschlossen, dass das Leben jetzt nochmal losgeht. Dann habe ich das Fernstudium begonnen. Das war eine unglaubliche Anstrengung neben dem Knochenjob in der Klinik. Und genau dann sollte ich nochmal anfangen, 3 Jahre auf den Müll werfen, nur weil ich zufällig im falschen Flieger saß.
Unmittelbar nach der Landung auf dem Flughafen Tempelhof stellte sich der Entführer zusammen mit seiner Ehefrau und einem Kind der amerikanischen Militärpolizei. Darüber hinaus sollen weitere 6 Insassen den Wunsch geäußert haben, ebenfalls in West-Berlin zu bleiben.
Wieder zurück im Aufenthaltsraum sah ich hinter einer Ecke die ältere Frau, die mir verbieten wollte, Felix Cola trinken zu lassen. Sie schlang gierig ein Stück Schokolade in sich hinein und spülte mir dem Getränk des Klassenfeindes nach. Als sie mich sah, machte sie einen hilflosen Versuch, die Cola-Dose hinter ihrem Rücken zu verstecken.
Konsum verbotener Westprodukte.
Das sieht nur so aus.
Keine Angst, ich erzähl's schon nicht weiter.
Ich wollte nur mal probieren.
Dann habe ich mich dann entschlossen und habe gesagt, ja, ich bleib hier. Ich zog Felix kurz entschlossen hinter mir her und ging energisch Richtung Toiletten. Dabei flüsterte ich ihm ins Ohr.
Wir müssen jetzt nur mal richtig doll nachdenken, wir zwei.
Um mich zu sammeln, ging ich nochmal zur Tür und prüfte mit kurzem Blick, ob einer der anderen Passagiere in den Toiletten war.
Gehen wir morgen mit Krischi und Holger ins Schwimmbad, Mama?
Felix, du und ich, wir haben uns doch total lieb.
Na klar.
Wir halten immer zusammen, wir beide gegen den Rest der Welt. Und die Mama weiß doch immer was Gutes, für uns beide.
Hey, schau mal, wenn ich die Hand davor halte, geht die Luft an. Das ist ja toll.
Ja, toll. Aber hör mir bitte zu.
Die Luft ist total warm.
Lass jetzt bitte den Handtrockner in Ruhe. Weißt du, Felix, du fandst das Fliegen doch schön. Was hältst du davon, wenn wir immer fliegen können, wohin wir wollen?
Das wäre toll.
Wenn wir wollen, können wir ab morgen überall hinfliegen. Nach Amerika zu den Indianern und nach Mexiko zu den Azteken.
Und auch zu den Pionieren nach Äthiopien?
Und zu den Pionieren nach Äthiopien. Du könntest so viele Apfelsinen essen, wie du willst.
Und auch Erdbeeren?
Ja, auch Erdbeeren.
Von denen gebe ich Holger und Krischi aber nichts ab.
Nein, den beiden musst du dann nichts mehr abgeben.
Finde ich gut, Mama. Aber bei uns zu Hause gibt's nicht so viele Apfelsinen.
Hier schon. Weißt du, der Mann vorhin hat gesagt, wir könnten einfach hier im Westen bleiben. Wir würden ein neues Leben anfangen. Wäre das nicht toll? Du würdest dann immer Cola haben. Was hältst du davon?
Ich will keine Cola, ich will nach Hause.
Das geht jetzt nicht sofort, Schatz.
Ich will jetzt nach Hause.
Weißt du, ganz viele Leute würden alles geben, um jetzt an deiner Stelle zu sein, verstehst du?
Gestern Abend hast du noch gesagt, du freust dich, wenn wir wieder nach Hause kommen.
Ja, aber jetzt ist eben alles anders.
Du bist eine Lügnerin, eine Lügnerin.
Felix, wir können jetzt nicht mehr nach Hause.
Doch, kann ich wohl. Du lügst,
Du lügst.
Nein,
wie
du
gedruckt.
Kannst nicht immer alles haben, was du willst. Wir bleiben hier.
Ich will aber zu Krischi und Holger. Zu Krischi und Holger.
Ich habe das jetzt so entschieden. Hör auf.
Lass mich. Ich will sofort zurück nach Hause.
Jetzt halt den
ich
Mund.
Ich mag jetzt nicht mehr. Ich will nach Hause. Endlich nach Hause.
Felix.
Ja, und dann habe ich ihm in meiner Ohnmacht irgendwie auch eine Ohrfeige gehauen. Und dann ist er total stur geworden, hat zugemacht. Hat sich in die hinterste Ecke der Toilette verkrochen. Und immer, wenn ich gesagt mich ihm genähert habe, hat er immer seine Füße genommen und gestoßen, weil er wollte mich überhaupt nicht an sich ranlassen.
Hey, ist ja gut. Felix, es ist alles gut. Morgen gehen wir mit Krischi und Holger ins Schwimmbad. Versprochen.
Naja, und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, wir fahren nach Hause.
Wir gingen wieder in den Raum mit den Passagieren. Felix nahm sich eine Cola und war ganz still. Ich setzte mich neben ihn und wir beobachteten, wie die anderen sich gegenseitig belauerten. Ich gehörte mit einem Mal nicht mehr dazu.
Hallo Anja? Endlich! Mann, ich bin's, Thomas! Lang nichts gehört, hä? Mann, ich dachte schon, ich krieg keinen von euch mehr an die Strippe. Kannst du mir mal meinen Bruder geben? Nicht? Naja, es ist bloß, weil ich will euch nämlich besuchen. Wieso geht das jetzt nicht? Ihr habt's eilig. Aber ich bin noch hier, verstehst du, im Westen. Ich bin frei, frei. Aha, ja, nee, verstehe, klar. In Urlaub wollt ihr fahren, klar, aber... Ich meine, ich kann nicht, ach so. Nee, klar, verstehe ich. Ja. Ja, naja, dann... Ja, gut, dann... Dann bis zum nächsten Mal. Hallo?
Lieber Gott, gib mir die Kraft, das hier alles auszuhalten, bis es vorbei ist.
Mittlerweile war sicher schon Nachmittag. Wir saßen noch immer im Warteraum.
Was ist, Mama?
Nichts. Schlaf weiter.
Die junge Frau neben uns schluchzte plötzlich auf und nahm meine Hand. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte.
Meine Eltern wollten mich am Flughafen abholen.
Können Sie nicht leiser sein?
Ich war ja nur ganz kurz im Urlaub. Mama braucht mich einfach, seit Vater den Schlaganfall hatte. Aber ich kann auch nicht einfach im Westen bleiben. Was soll ich denn jetzt machen?
Ich weiß auch nicht. Das, was Sie für richtig halten.
Ich bitte die Passagiere, die jetzt in die Deutsche Demokratische Republik zurückreisen wollen, mir zu folgen. Draußen wartet ein Doppeldeckerbus auf Sie, der Sie zum Flughafen Schönefeld bringen wird.
Endlich war es soweit. Mit einem Ruck war Felix auf den Beinen.
Ihr Handgepäck verstauen Sie bitte oben auf den Ablagen. Ihre Koffer werden dann direkt nach Flughafen Schönefeld gebracht.
Und?
So.
Dann hat man mit uns noch eine Stadtrundfahrt durch West-Berlin gemacht.
Haben Sie jetzt alle einen Platz gefunden?
Naja, ich hatte so das Gefühl, ja, man wollte. Und man hat auch gesagt, jederzeit können Sie immer wieder noch aussteigen, wenn Sie wollen und so. Sie sind noch in West-Berlin.
Der Mann, der die ganze Zeit über versucht hatte, seinen Bruder ans Telefon zu bekommen, saß deprimiert zwei Reihen hinter uns im Bus. Da hatte sich wohl auch nicht getraut, einfach da zu bleiben. Ich saß mit Felix ganz vorne und summte für ihn leise am Fenster von City.
Wir fahren Sie jetzt zum Grenzübergang Rudower Chaussee. Die Fahrt wird circa 40 Minuten dauern. Sie können natürlich jederzeit aussteigen. Sagen Sie einfach Bescheid.
Ist der Regen, flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt.
Das ist alles so bunt hier. Warum haben die so tolle Geschäfte, Mama?
Links sehen Sie die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Bei einem Bombenangriff wurde sie im November 1943 zerstört. Die Turmruine wurde bald zum Mahnmal gegen den Krieg und schließlich zum Wahrzeichen des westlichen Teils der Stadt Berlin für Hoffnung und Wiederaufbau.
Oh, die ganzen Menschen überall. Guck doch, Mama. Warum schaust du denn nicht?
Ja, lauter Menschen. Und wie viele sind arbeitslos und alleingelassen? Wie viele betteln und sind obdachlos? Da, siehst du den Penner an der Straßenecke, mein Junge?
Nein, wo denn?
Jetzt verlassen wir den Kudamm. Und dort vorne rechts sehen Sie das KDW, das Kaufhaus des Westens.
Ruhe! Hören Sie endlich auf!
Plötzlich sprang die junge Frau auf und beugte sich zu mir.
Ich mach's doch. Danke und viel Glück.
Sie gab dem amerikanischen Offizier ein Zeichen und umarmte mich unbeholfen. Sie stieg aus und stand direkt vor dem KDW. Ihr liefen Tränen über die Wangen.
Good luck. Ich wünsche Ihnen viel Glück.
Kudamm, Gedächtniskirche, alles.
Townsien, Charlottenburg.
Naja, und dann sind wir irgendwann an der Grenze angekommen.
Zurück in der Hauptstadt der DDR. Wir mussten alle aussteigen. Dann wurde uns mitgeteilt, dass wir alle befragt würden.
Die Passagiere berichteten, dass einige von ihnen gezielten Befragungen, Drohungen und psychologischer Bearbeitung ausgesetzt wurden und in provokatorischer Weise zum Verbleiben in West-Berlin aufgefordert wurden. Nach einem stundenlangen widerrechtlichen Zwangsaufenthalt und schikanöser Behandlung durch die US-amerikanischen und West-Berliner Behörden kamen sie teils in dem entführten Flugzeug, teils in Bussen in die DDR zurück.
Ich meine, ich habe keinen Dank erwartet, aber der rüde Ton machte schnell klar, dass wir wieder zu Hause waren.
Und dann ging es eben los, dann kam ich in ein Zimmer. Ich weiß gar nicht, ob da ein Fenster war. Ich habe in Erinnerung, dass kein Fenster war. Überhaupt war es dann wieder so dieser Bruch nach der Stadtrundfahrt. Dann wieder alles grau und grau und dann kamen doch Zweifel, hast du das jetzt richtig gemacht.
So, ich lege Ihnen hier 6 Passfotos mit der Bezifferung 1 bis 6 vor. Welche der darauf abgebildeten männlichen und weiblichen Personen sind Ihnen bekannt?
Warten Sie. Ich erkenne die Nummer 2, das war der Entführer. Und hier die Nummer 6, das ist seine Frau.
Sie sind sich da absolut sicher?
Absolut.
Dann haben wir noch einige weitere Fotos.
Aber das sind ja Fotos aus dem Bus.
Also müssen ja doch Leute von der Stasi in dem Bus gewesen sein. Oder ich weiß nicht, wer die Fotos gemacht hat. Das kann ich mir bis heute nicht erklären. Aber es war so.
Wie kommen Sie zu Fotos aus dem Innern des Busses?
Das spielt keine Rolle. Können Sie uns bitte Angaben machen, welche dieser Personen Ihrer Meinung nach in Kontakt zu den Entführern standen?
Keine Ahnung. Ich kannte die ja alle gar nicht.
Frau Golanska, wieso haben Sie in West-Berlin das Flugzeug verlassen?
Wie meinen Sie das? Alle sind gegangen. Im Flugzeug wurde es heiß. Uns wurde gesagt, wir könnten uns erfrischen.
Sie hätten noch sitzen bleiben können. Oder wollten Sie nicht zurück in Ihre Heimat?
Doch, natürlich.
Frau Golanska, wieso sind Sie und Ihr Sohn in unsere Deutsche Demokratische Republik zurückgekehrt?
Wieso? Sollte ich nicht.
Ja, und dann wurde diese Befragung einmal durchgeführt, zweimal durchgeführt, ich weiß nicht wie oft, x-mal, und ich bin dann schon rebellisch geworden, habe gesagt, also nochmal sage ich das jetzt nicht. Und dann habe ich verlangt, dass ich zu meinem Sohn gebracht werde. Ich kam dann raus und dann sagte ein Mann zu mir, auf Ihren Sohn können Sie sich total verlassen. Aber ich wusste nicht, warum. Ich denke mir, irgendwie fühlte ich mich danach eine Zeit lang total beobachtet und habe eben auch, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, so ein Haar an die Tür gemacht, um zu sehen. Das war dann auch weg und ich bilde mir ein, ich wurde immer beobachtet.
Früher hatten die ja diese DDR-Parker an. Die sahen alle fast gleich aus. Später trugen sie dann auch Jeans und dazu dann Turnschuhe und karierte Hemden oder ein T-Shirt. ging immer zu zweit und dann immer alle paar Meter. Die schlenderten so. Das waren, glaube ich, die vom Wachregiment. Einige Tage nach unserer Rückkehr kamen die dann tatsächlich zu mir in die Klinik.
Frau Wolanska, wir hätten noch ein paar Fragen an Sie.
Oh, es tut mir leid, ich habe zu tun. Hier ist wirklich keine Gelegenheit.
Es ist dringend.
Für die Kranken ist es auch dringend. Hier sind überall Patienten, das sehen Sie.
Sie kamen wieder und wieder. Dann wurde ich angerufen und am Telefon irgendwas gefragt.
Ja?
Da habe ich gesagt.
Nein.
Sie wissen doch, dass man derlei Auskünfte nicht am Telefon gibt.
Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Sie könnten ja irgendjemand sein. Krischi! Felix! Ihr müsst ein bisschen auf die anderen Leute achten. Ihr blockiert ja alle.
Mama, der neue Schnorchel ist super.
Ihr kommt jetzt am besten raus. Na los, hopp!
Ich habe kaum jemand davon erzählt. Die Reaktionen waren zu heftig. Der Mann meiner Freundin hat mich total zusammengeschissen.
Was ist denn jetzt mit euch? Ihr sollt rauskommen und zwar sofort, keine Diskussion.
Er hat gesagt, wie kannst du ein neunjähriges Kind in diese Entscheidung mit einbeziehen? Du hättest sagen sollen, wir steigen jetzt aus, nimm deine Sachen, wir gehen und nichts erklären, das hättest du später alles machen. Das kann, aber es war halt so.
Wir gehen. Na komm, lass uns nach Hause gehen. Erstmal abrubbeln, dann gibt's auf dem Heimweg auch noch ein Eis.
Das kann niemand nachvollziehen, was das bedeutet, wenn man vielleicht in ein paar Minuten entscheiden soll über sein Leben und man lässt das ganze andere Leben nicht ein Fatzel ist da, nur dieser Koffer, den man bei sich hat.
Felix sollte nicht mit dem Gefühl aufwachsen, an etwas schuld zu sein.
Er war eigentlich auch ein vernünftiges Kind. Ich habe dann immer die auf dem Flur Licht brennen lassen und ist eigentlich immer alles gut gegangen.
Nächstes Jahr wird Felix schon 39. Er hat immer noch kein eigenes Kind. Die Verantwortung ist ihm zu viel, sagt er.
Liebe Freunde und Genossen, verehrte ausländische Gäste, meine Damen und Herren des diplomatischen Korps. Wir haben uns zu dieser festlichen Veranstaltung zusammengefunden, um gemeinsam mit unseren ausländischen Freunden den 30. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik zu begehen.
Das Vereinigte Musikkorps spielt das Signal zum Auftakt der Ehrenparade.
Genosse Hauptmann Michel ist ein langjähriger Mitarbeiter des MFS, der seit 1962 im operativen Dienst in der Kreisdienststelle Mitte seine Tätigkeit verrichtet. Durch eine ständig gute Einsatzbereitschaft, Disziplin und ein hohes Verantwortungsbewusstsein leistet er seit Jahren eine erfolgreiche operative Arbeit im Referat staatsfeindlicher Menschenhandel. Hervorzuheben ist die Qualität der IM-Arbeit. Genosse Hauptmann Michel ist ein der Partei der Arbeiterklasse treu ergebener Genosse. Es wird vorgeschlagen, den Genossen Hauptmann Michel anlässlich des 30. Jahrestags der Gründung der DDR am 7. Oktober 1979 mit der Medaille der Waffenbrüderschaft in Bronze auszuzeichnen. Na? Habe ich es Ihnen nicht immer gesagt, Genosse Walter? Ehrliche Arbeit zahlt sich aus.
Ja, Genosse Michel, das haben Sie immer gesagt.
Die Augen!
Wir alle stehen unter dem Eindruck.
Ich habe organisiert, wie das eben so ging in der DDR. Eine Hand wäscht die andere und gute Freunde sind Gold wert. Felix habe ich Bücher besorgt und als er in seiner Punkphase war, da habe ich ihm gezeigt, wie man mit Seife seine Haare hochstellen kann. Nur dieser Flug, der war tabu. 1987 durfte ich dann für ein paar Tage in den Westen. Erstaunlicherweise haben die mich rübergelassen zum 80. Geburtstag meines Onkels nach Hamburg. Als ich zurückfuhr, begann es in meinem Magen zu ziehen. Ich bin in West-Berlin ausgestiegen. Ich konnte die letzten Stunden meines Visums einfach nicht vorzeitig verfallen lassen. Schließlich galt der Stempel bis 24 Uhr. Ich sah mir die Stadt an, traf einen Freund, der nach einem Gastspiel seines Theaters im Westen geblieben war. Zurück an der Grenze war alles ganz grau.
Jedenfalls Da bin ich dann nach Hause gekommen in meine Wohnung und mein Sohn war nicht da, niemand war da. Und ich habe mich dann an den Ofen gesetzt, der stand damals noch in der Wohnung, war ja Sommer, an den kalten Kachelofen auf die Erde. Habe irgendwie geheult und war traurig und dass mein Sohn nicht da war. Dann kam er irgendwann und hat sich dazugesetzt und hat eben zu mir gesagt, Mami, du bist ja wiedergekommen. Und ich, wieso denn das? War ich ganz entgeistert und er sagte, naja, ich weiß ja, dass ich dir damals das vermasselt habe und jetzt bin ich ja schon erwachsen und ich habe gedacht, du kommst vielleicht nicht wieder. Ja, das hat mich dann umgehauen, weil ich gedacht habe, also irgendwie hat er das die ganze Zeit doch nicht aus dem Kopf gekriegt. Obwohl wir beide darüber nicht mehr gesprochen haben.
Eines Tages im Winter 1988-89 saß ich dann am Bahnhof Friedrichstraße und wartete auf den Mann. Er war Leiter einer Bezirksbibliothek in West-Berlin und das Ostdeutsche Theater sollte ihm angeblich gefallen. Ich habe also Theaterkarten besorgt und Restaurantplätze reserviert, wie sich's gehört.
Und sprach sich denn so rum, das Sicherste ist eben, man findet jemanden, der einen heiratet, was auch möglichst glaubwürdig ist. Und dann kann man irgendwie ausreisen. Ansonsten ist es völlige Willkür.
Ich rührte in einem Kaffee, der nicht schmeckte, bis er endlich kam. Nach dem Theater unterhielten wir uns über alles Mögliche. Das heißt, er hat geredet und ich habe gewartet, dass er zum Thema kommt. Was ihn nicht alles interessierte. Die Auslegung der Maßnahme von Brecht, die Größe des Zimmers vom Biermann in der Chausseestraße, der Tod von Jesenin, den er mit Majakowski verwechselte. Aber ich wollte den Moment nicht kaputt machen. Ich wurde immer nervöser. Kurz vor 11:30, 30 Minuten bevor sein Tagesvisum ablief, erklärte er dann, dass er mich sympathisch fände und von ihm aus die Sache in Ordnung ginge. Ich war sehr froh, als die Mauer fiel und ich sein Angebot nicht annehmen musste.
Ich wünsche für meine Urenkel, dass sie aufwachsen ohne Fahnenappell.
Im Herbst 89 war ich mit auf der Straße.
Ohne Staatsbürgerkunde.
Ich habe gesehen, wie die Menschen zusammengeprügelt wurden an der Gethsemane-Kirche.
Und dass keine Blauhemden mit Fackeln an den hohen Leuten vorübergehen.
Wie die Demonstranten auseinandergetrieben wurden auf der Prenzlauer Allee.
Mitbürger,
ich bin trotzdem zu den Mahnwachen gegangen.
Es ist,
auch wenn ich manchmal vor Aufregung heulte.
Die Fenster aufgestoßen. Nach all den Jahren der Stagnation.
Einmal haben wir eine Menschenkette gebildet. Das Fernsehen war da und hat alles gefilmt.
Das eine Mal waren wir in der Tagesschau und wir haben ja, um Gottes Willen, wer weiß, was jetzt mit uns passiert, wenn die uns da identifizieren.
Aber uns passierte nichts. Die Mauer fiel.
Und irgendwann waren wir am Kudamm und auf dem Kudamm war ein riesen Volksfest. Autos, Musik, alle Kneipen offen, alles Freibier, Iden, so eine Diskothek da, von dem reichen Knopf da. Alles, man konnte überall rein. Und tanzen und machen alles. Bruder und Schwester waren die Nacht. Und das war wirklich, ich werde das nie vergessen.
Ich habe noch einen Vorschlag. Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim. 60 und 65-Jährigen können jetzt schon dort wohnen bleiben. Wenn Sie das tun, was ich jetzt tue, abtreten!
Meine Akte. Ohne die säße ich jetzt gar nicht hier. Ausgerechnet in der BSTU, der Stasi-Unterlagenbehörde. Ein seltsamer Witz. Dabei wollte ich doch nur wissen, was bei der Flugzeugentführung wirklich passiert ist. Kurzauskunft über Barbara Galonska. Gezeichnet Klaus Michel, Referatsleiter.
Ich habe einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt, 1990 so.
Und in der Behörde begrüßte mich eine alte Kollegin. Sie war Lektorin im Alt-Berliner Verlag. Ihr hatten sie ebenso schnell gekündigt wie mir. DDR-Kinderbücher waren gerade nicht so gefragt.
Dann hat die mir gesagt, da sind noch Stellen frei, dann habe ich mich beworben. Und
mein Abschluss, den ich so teuer bezahlt hatte, machte plötzlich Sinn. Ich war ja Diplombibliothekarin. Seltsam, nicht? Ab morgen werde ich Rentnerin sein, wie das klingt. Hallo, ich bin Barbara. Ich bin Rentnerin. Ich hätte gern noch weitergearbeitet. Im öffentlichen Dienst ist das nicht möglich. Arbeit gibt es zwar genug, aber sie verkleinern die Behörde auf natürlichem Wege. Laut Dienstanweisung muss ich mein Büro bezugsfertig hinterlassen.
Schreiben Sie, Genosse Walter. Berlin, den 15. Dezember 1989. Hiermit beantrage ich, Klaus Michel, Referatsleiter der Kreisdienststelle Mitte, Referat staatsfeindlicher Menschenhandel, die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses.
Vorzeitige Beendigung?
Aber Genosse Michel, Sie können uns doch hier nicht allein lassen.
Sie machen das schon, Genosse Walter. Ich werde Sie übrigens für die Medaille der Waffenbrüderschaft in Bronze vorschlagen.
Wirklich?
Ja. Also, schreiben Sie. Die Übergangsrente ist in einer Höhe von 50% festzusetzen. Entsprechend der Grundsatzentscheidung zum Befehl 9-74 sind für das vollendete 31. Dienstjahr 1000 Mark zuzuzahlen. Dazu Übergangsgebührnisse in Höhe von 10.500 Mark.
Da sind übrigens nur noch 3.750 Mark laut Beschluss vom 10.12.1989.
Was Sie wieder wissen. Aus Ihnen wird noch mal was.
Erklärung. Auf der Grundlage des Ausscheidens aus strukturellen Gründen bitte ich um Übergangsrente mit Wirkung vom 15.01.1990, Michel Major. Das Entlassungsgespräch wurde am 16.01.1990 durch, Name unleserlich, geführt. Im Zusammenhang mit der Entlassung traten keine Probleme auf. Schön, wie sich alle selber versorgt haben. Wir waren ja gerade mit Demonstrieren beschäftigt.
Ja, ja, ich bin gleich fertig.
Muss ja schließlich alles überprüft werden. Ob alle Akten brav zurückgebracht sind. Meine Schlüssel, den alten Rollwagen und den Computer kontrollieren sie auch. Den könnte ich ja unter der Bluse rausgetragen haben. Ob ich den halben Radiergummi auch zurückgeben muss? Ich bin nicht instruiert worden. Was wohl passiert, wenn sie den in meiner Tasche finden? Oder ich schmückle noch etwas von mir unter die Akten. Etwas, das bleibt. Das findet dann jemand und legt eine neue Akte an.
Die Geschichte einer anständigen Bürgerin von Marianne Wendt und Christian Schiller. Mit Barbara Galonska. Als junge Barbara Bettina Kurt. Ihr Sohn Felix, David Reibel, Stasi-Offizier Michel, Rainer Heise, Genosse Walter, Horst Koterba. Sowie Margit Bendokart, Erik Hansen, Bernd Hörnle, Grażyna Kania, Katharina Quaschig, Piotr Papiersch, Alexander Punk-Weißer, Matthias Walter. Schnitt Sabine Winkler, Ton Bernd Friebel. Regieassistenz Silke Benn. Regie Marianne Wendt und Christian Schiller. Das Manuskript wurde gefördert von der Filmstiftung NRW. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.